Guten Morgen. Buongiorno. So che c'è chi parla italiano. Bonjour. Ja, wenn Gott schweigt und doch redet, das ist mein Thema. Wenn Gott schweigt und doch redet. Und ich möchte dieses Thema anhand vom Leben von Hiob oder besser gesagt von seinen Erfahrungen mit euch zusammen durchgehen. Und dazu möchte ich zuerst eine Geschichte erzählen. Die meisten von euch wissen, dass wir sehr lange im Süden von Italien gelebt haben und wir lebten in einem kleinen Ort für einige Jahre mit etwa 5000 Einwohnern und da lernt man sich kennen. Da weiß man voneinander. Der eine macht das, der andere macht das und das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Und da war ein junger Mann, der war damals noch nicht 17 Jahre alt und der nahm immer wieder das Auto von seinem Vater. Mit oder ohne seinem Wissen, das lassen wir mal dahingestellt. Möglicherweise wusste es sein Vater, es war ja nicht so schlimm. Sein Vater betrieb ein Eisenwarengeschäft und das war im Wiederaufbau nach dem Erdbeben, Anfangs 80er Jahre. Und alle kannten ihn und alle wussten alles voneinander. Und wir kannten diese Familie, wir kannten diesen jungen Mann, aber auch der Maresciallo dei Carabinieri kannte ihn. Versteht ihr, was ein Maresciallo ist? Also einer, der die örtliche Polizeistation leitet. Und eines Tages wurde dieser Jugendliche vom Maresciallo in die Kaserne zitiert. Weil er immer wieder mit dem Auto von seinem Vater herumfuhr, noch ohne Führerschein. Und der Maresciallo, das war ein Vater. Der wusste genau, dass wenn er jetzt diesen jungen Mann anzeigen würde, hätte er Probleme mit 18 den Führerschein zu machen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat ihm eine knallende Ohrfeige gegeben. Rechtlich Grauzone. Aber der Junge wusste warum. Und der Maresciall hat ihm gesagt, wenn ich dich wieder erwische, dann kommt es zur Anzeige. Denk an diese Ohrfeige. Modi e Modi. Also man kann es so oder so machen, ja. Wusste der Jugendliche, warum er diese Ohrfeige bekommen hat? Er hat es verstanden. Wusste Hiob, warum ihm all das geschehen ist, was ihm geschehen ist? Nein. Wir alle haben vermutlich schon einmal nach einem Fehlverhalten innerlich gedacht, das geschieht dir jetzt recht, so eine Art Strafe, oder? Oder wir haben auf andere oder an andere gedacht und haben gedacht, das geschieht ihm recht, das hat er nun davon. Eine verbale Ohrfeige oder wie auch immer. Über Hiob brach eine Katastrophe nach der anderen herein. Und es war furchtbar. Wusste er? Warum? Hatte Hiob den Zweifel, dass vielleicht dies Strafen Gottes wären für Dinge, die er falsch gemacht hatte? Nein. Und trotzdem wusste er nicht, warum ihm das geschieht, was ihm geschehen ist. Er verstand es nicht. Er war einfach nur verzweifelt. Aber wie wir sehen werden, es gab Freunde im Leben vom Hiob und die meinten zu wissen. Und der größte Teil des Buches Hiob ist voll von diesen Erklärungen, Wortversuchen der Freunde Hiobs, ihm zu erklären, warum das geschieht, obwohl sie es nicht wussten. Ja, was wissen wir von Hiob? Wir schauen zuerst einmal ganz kurz auf Hiob als Menschen. Und wer eine Bibel hat oder wer gerne mitliest, ich lese aus Hiob, werden sehr viele Bibelstellen lesen. Hiob 1, Verse 2 und 3. Hiob, ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Sein Besitz bestand aus 7000 Schafen, 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder
und 500 Eselinnen, und sein Gesinde war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Also das war jemand, dieser Hiob. Ein sehr wohlhabender, Ländereibesitzender, wie sagt man, Gutsherr, also wirklich. Kapitel 29 lesen wir weiter, wie Hiob von dieser Zeit spricht. Kapitel 29, Vers 7 bis 16. Ging ich durch das Tor in die Stadt hinauf, das ist eine typische Art zu sagen, das Tor oder der Torbereich, der Eingangsbereich einer Stadt, das war damals der Rathausplatz. Dort traf man sich, dort hörte man von den Dingen, dort besprach man sich, dort wurde zum Teil Gericht gehalten. Und hier sagt er, ging ich durch das Tor in die Stadt hinauf, stellte ich meinen Sitz auf dem öffentlichen Platz auf. Sahen mich dann die jungen Männer, so verbargen sie sich. Und die Greise erhoben sich, blieben stehen. Die Obersten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der führenden Männer verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich. Und sah mich ein Auge, so legte es Zeugnis für mich ab. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatten. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich. Und das Herz der Witwe ließ sich jauchzen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, mich bekleidete wie ein Oberkleid und Kopfbund mein Recht. Auge wurde ich dem Blinden und Fuße dem Lahmen war ich. Ein Vater war ich für die Armen. Und den Rechtsstreit dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Und so weiter. Hiob war ein ganz, ganz, ganz besonderer, ganz, ganz spezieller Mensch und müsste von daher gesehen auch nach unserem Denken jemand sein, der besonders viel Ehre, Segen, Wohlwollen und so weiter bekommen würde. Ein anderer interessanter Vers ist aus Kapitel 31, wieder aus einer Antwort von Hiob. Da sagt er seinen Freunden, die immer versucht haben, ihm zu erklären, warum ihm das alles geschieht. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Hier war sexuelle Reinheit wichtig. Er konnte das laut sagen. Er war bekannt dafür. Also er war ein moralisch, ethisch hochstehender Mensch, der sehr viel Gutes getan hat. Und vermutlich ließ er sich nie etwas zu Schulden kommen. Vermutlich. Niemand ist vollkommen. Ja, das müssen wir natürlich sagen. Und zurück zu Kapitel 1. Was sagt Gott über Hiob? Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Ein solches Zeugnis als Mensch von Gott selber, wow. Der würde in der Kunst mit einem doppelten Heiligenschein gemalt werden. So ein spezieller Mann war Hiob. Ja, zweiter Gedanke. Was war oder wie war seine Beziehung zu Gott? Ich habe den Vers Kapitel 1 bewusst übersprungen. Hier Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig und mied das Böse. Wenn wir das jetzt zusammen mit dem Zeugnis lesen aus Vers 8, das Gott über ihn ausgestellt hat, dann ist das wirklich so. Diese vier Aspekte, die hier zu Hiob genannt werden, die können nur im Leben eines Menschen da sein, wenn es eine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, gibt.
wenn ich vor Gott und mit Gott lebe. So war Hiob. Und seine Beziehung, wie wir sehen werden, war keine On-Off-Beziehung. Jetzt ist sie da, jetzt gerade nicht oder so. 24 Stunden, 7 Tage die Woche lebte er seine Beziehung zu Gott. Sie war persönlich, sie war tief, er pflegte sie oder er wachte darüber. Es war ihm wichtig. Wir lesen sogar, dass er sich darum sorgte, dass seine Söhne und Töchter ein möglichst versöhntes Leben mit Gott führten. Dass er sich sogar dafür eingesetzt hat, wenn sie eventuell was Falsches gemacht haben, das wieder in Ordnung zu bringen vor Gott. Gott war präsent im Leben von Hiob. In seinen Gedanken, in seinem Reden, in seinen Entscheidungen, in seinem Alltag. Gott war präsent. Hiob musste nicht in die Kirche gehen, um die Nähe Gottes zu spüren. Es ist gut, wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir in die Gemeinde gehen. Verstehen wir uns nicht falsch. Aber er lebte seinen Glauben zu Hause, überall, in all seinen schwierigen Situationen. Er wusste, dass Gott über ihm wachte. Er vertraute Gott. Und wie wir gelesen haben, lebte er deshalb nicht philosophisch fatalistisch, sondern praktisch, packte zu, sah Nöte, lebte mit den Menschen, für die Menschen, unter den Menschen. Also er war nicht irgendwo abgehoben und er lebte für sich selber. Und wir finden auch im ganzen Buch nie eine Spur von Stolz in den Aussagen von Hiob. Er war nicht arrogant, er sah sich nicht besser als die anderen. So interessant. Und ich denke, dass das alles damit zu tun hat, dass, weil er seine Beziehung zu Gott lebte. Ja, wir kennen den Begriff Hiobsbotschaften. Haben wir schon gehört. Was ist eine Hiobsbotschaft? Eine schreckliche Nachricht. Zum Beispiel? Krieg und oh, und was noch? Entschuldigung. Todesfälle, kommt es uns schon näher, ja. Arbeitsverlust, ein Kind, das eigene Wege geht, Streit, Verleumdung, Ungerechtigkeit, Betrug, Dinge, die auch uns passieren könnten. Ja, wir werden uns am Schluss fragen, was war Hiobs Botschaft an uns? Denn er hat eine Botschaft für uns. Aber zuerst schauen wir die sogenannten Hiobsbotschaften an oder die Katastrophen in seinem Leben. Wieder Kapitel 1, Vers 13 diesmal. Es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, Gemeinschaft hatten, zusammen essen, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Erste Katastrophe. Zweite, noch redete der, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dritte Katastrophe. Noch redete da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer hatten 3 Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Und dann Vers 18 und 19, vierte Katastrophe.
Während der noch redete, da kam ein anderer und sagte: Deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Hause ihres erstgeborenen Bruders, und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Alles an einem Tag. Vier Katastrophen. Von daher haben wir den Begriff Hiobsbotschaften. Da kam einer und sagte, da kam die Hiobsbotschaft. Und wir sehen Hiob, wir denken an Hiob oft als diesen unglücklichen Mann, der all diese Strafen aus menschlicher Sicht erleben musste, weil irgendetwas schiefgelaufen war in seinem Leben. Wie wir sehen, stimmt das nicht. Wie wir sehen werden, sind diese Katastrophen Prüfungen Gottes, die er zugelassen hat, aber wir werden auch versuchen, dies noch besser einzuordnen. Es geht noch weiter, Kapitel 2, Vers 7. Und Hiob weiß davon nichts, dass in der unsichtbaren Welt der Feind Gottes, Satan, dafür kämpft, dass Hiob endlich einknickt und Gott absagt, sich von Gott trennt. Es ist ihm bis jetzt nicht gelungen. Vers 7, Kapitel 2, der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und Hiob nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Das Leben nicht, aber die Gesundheit durfte angefochten werden. Das Leben wurde ihm erhalten. Ja, furchtbar. Und jetzt kommt etwas, das einerseits verständlich ist. Da, jetzt, nach all diesen Verlusten, nach all diesen Katastrophen, Vers 9, Kapitel 2, da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirbe. Wenn ich sage, verständlich, dann ist das, weil die ganzen Katastrophen ja auch die Frau von Hiob betroffen haben. Und ihre Verzweiflung muss riesig gewesen sein. Sie sieht ihren Mann, der da noch steht, der irgendwie noch nicht einstürzt, der irgendwie noch nicht zusammenbricht, und sagt ihm eigentlich: Brich zusammen. Schau mal, wie es dir geht. Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, an deiner Integrität, an dem, wie du lebst? Schau mal, es stürzt doch alles ein. Und gleichzeitig merkt seine Frau, dass das mit seinem Glauben zu tun hat, dass das mit Gott zu tun hat, dass er so integer bleiben kann, weil Gott in seinem Leben steht. Und so sagt sie ihm: Sag doch Gott ab. Je nach Übersetzung, fluche Gott, sag Gott ab und stirb. Ihre Verzweiflung, ihre Not war so groß, dass sie bereit war, als Witwe weiterzuleben, um nicht noch andere Katastrophen erleben zu müssen. Furchtbar. Aber wie gesagt, sie merkt, dass Gott irgendwie hinter allem steckt. Und Gott hat noch kein einziges Wort gesprochen. Trotzdem hat seine Frau das gespürt. Er hält an Gott fest. Wie soll Hiob jetzt reagieren, wenn auch noch seine Frau sich gegen ihn stellt? Was soll er machen? Vers 10. Er aber sagte zu ihr: Wie eine der Törinnen redet. Also jemand, der töricht ist, eine Törin, ein Tor.
Das ist ein Wort, das man im Deutschen heute nicht mehr so gebraucht. Aber so redest du. Das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollen wir das Böse nicht auch annehmen. Er wusste, über allem steht Gott. Wie und in welcher Form und was Gott damit bewirken will, das wusste er nicht. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und auch in Kapitel 1, nach all diesen Katastrophen, das sind bekannte Verse, da stand Hiob auf, da war er noch gesund, und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Nicht er klagte an, nicht er brach jetzt seine Wut vor Gott zum Ausdruck. Und er sagte, nackt bin ich aus meinem Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und seine Frau konnte damit nicht umgehen. Verständlich. Ich denke, es wäre uns allen auch so gegangen. Hey, dieser Gott, sag ihm ab. Wir wissen nicht, warum Hiob daran festhielt, dass er wusste, Gott ist der Handelnde. Gott ist souverän. Er steht über allem. Aber er hielt an Gott fest. Noch einmal, Gott hat noch kein einziges Wort gesprochen. Hat sich noch nicht erklärt. Hat ihm noch nicht zu verstehen gegeben, was Gottes Plan ist im Ganzen. Und doch hielt Gott an, hielt Hiob an Gott fest. Sein Glaube war so tief. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Er hielt an Gott fest. Und Hiob wollte auch nicht, dass irgendetwas Trennendes oder irgendetwas Störendes zwischen Gott und ihm sich dazwischen schieben solle. Er hielt an Gott fest. Und wir könnten eigentlich sagen, obwohl das nicht jetzt die Worte von Hiob sind, wenn Gott solche Dinge zulässt, dann weiß er, was er macht. Wir wissen oft nicht, was geschieht. Es entzieht sich unserer Kenntnis. Aber Gott selber weiß. Und ich möchte ganz klar auch sagen, Gott ist nicht der Urheber des Bösen, des Schlechten, des Schweren. Das ist nicht er. Ich denke, Hiob konnte an Gott festhalten, weil er tief drinnen davon wusste. Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir zurückgehen nach 1. Mose 1 und schauen, wie kam denn das Böse in die Welt? Und indem Hiob das sagte, Moment mal, er hat uns das Gute geschenkt, wir wollen auch das Schwere, das Schlechte von ihm annehmen. Oder wie will ich mich jetzt gegen Gott auflehnen? Oder wie soll ich jetzt fluchen? Wie soll ich Gott ablehnen? Dieses Deklarieren, diese Stellung beziehen von Hiob, dieses trotzdem Vertrauen, das macht ihn stark. Das half ihm nicht einzubrechen, nicht einzuknicken. Gott spricht, auch wenn er schweigt. Schwierige Lektion, ich weiß es ja. Und noch einmal, Hiob wusste nichts von der Begegnung des Satans mit Gott im Himmel. Er wusste nicht, was da passiert ist.
Kapitel 1, Vers 6 bis 12 ist das beschrieben. Und dort entdecken wir auch, dass Satan der Böse ist. Er ist der Ankläger. Er ist der Urheber der Sünde. Er bricht mit dem Bösen, mit dem Schlechten, mit der Sünde in die menschliche Realität ein. Er trennt Menschen von Gott. Und er wird versuchen, immer wieder die Kinder Gottes ebenso von Gott wegzuholen. Hat es hier bei Hiob versucht. Und wenn es ihm nicht gelingt, dann greift er zu allen Mitteln, die er hat. Aber das Böse, das Schlechte, das Negative, das kommt von Satan. Gott ist Licht. In ihm gibt es nichts Dunkles, nichts Finsteres. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und leider, leider sind wir selber schuld dafür. Das ist kein Trost. Aber wir kämpfen als Kinder Gottes auch immer wieder damit, uns nicht gegen Gott aufzulehnen, uns immer wieder dahin durchzuringen, ich vertraue dir trotzdem. Du weißt, ich weiß nicht, warum, ich verstehe nicht, es geht mir sehr schlecht. Aber Satan hat mit Gott quasi eine Wette eingegangen. Du wirst sehen, Gott, wenn jetzt auch noch die Gesundheit vom Hiob genommen wird, wird er sich gegen dich auflehnen. Hiob hat es nicht gemacht. Satan hat die Wette verloren. Hiob hat es nicht gemacht. Ja. Gehen wir weiter zu seinen Freunden. Was war die Reaktion der Freunde? Kapitel 2. Einige Freunde von Hiob hören von seinem Leid und besuchen ihn. Vers 11. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Juach und Zophar von Naama. Und sie verabredeten sich, um miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Wow, so schön. Freunde, die ihn nicht alleine lassen. So positiv, so schön. Vers 12. Als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen an jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Stellen wir uns das einmal vor. Der schweizerische Bundespräsident Parmelin, den wir immer nur in Jacke und Krawatte sehen, machen mit einem roten Hut, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Ja. Die Schweiz ist schon stark seit 1291. Es war natürlich eine starke Aussage, provozieren, aber okay. Jetzt würde Parmelin in der Situation von Hiob sein. Und die würden in Bern irgendwo in einer Ecke, an der die Obdachlosen sind, vergammelt, schmutzig, verwahrlost, Parmelin sehen. Wir würden ihn kaum erkennen. So ging es Hiob. Seine Freunde erkannten ihn nicht. Er hat sich geschoren, hat sich mit einer Tonscherbe kratzen müssen, er hatte Ausschlag am Körper. Er lief mit zerrissenen Kleidern rum. Sie erkannten ihn nicht. Und sie weinten. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ich denke, auch das war positiv. Schweigen. 7 Tage lang. Es fällt uns schwer. Und sie haben sich überlegt, was sie sagen sollen. Sie werden dann schon reden. Und als sie dann reden, so erklären sie Hiobs Situation. Und sie denken, dass Hiob irgendwie schuldig geworden ist, dass er sich in dieser Situation befindet. Es ist seine Schuld. Und Gott hat das Recht, jetzt im Bild gesprochen und Bezug nehmen auf die Geschichte am Anfang. Gott hat das Recht, Ohrfeigen zu verteilen.
stehen wir. Es ist falsch, was sie da denken. Aber sie wussten ja um Gott und sie denken, Gott kann doch einem rechtschaffenen Menschen wie Hiob so etwas nicht zumuten. Also hat Hiob sicher irgendwelche Geheimnisse. Darum, Hiob, bekenne deine Schuld, dann kommt es wieder gut. Gib es zu, was du weißt, wo dein Gewissen dich anklagt. Das ist ihre Erklärung. Und alle drei Männer versuchen auf verschiedene Art und Weise, indem sie sich abwechseln, durch ihr Reden Hiob zur Einsicht zu bringen, jetzt steh zu deiner Schuld, dann kommt es wieder gut. Und Hiob wusste genau, nein, dieser Gedanke ist falsch. Er war sich keiner Schuld bewusst. Er hat, so wie die Bibel sagt, noch nicht gesündigt in dieser furchtbaren Not. Er wurde nicht schuldig. Er hat Gott nicht angeklagt. Er hat Gott trotzdem irgendwie noch vertraut. Natürlich stellt er sich ganz, ganz viele Fragen. Natürlich ist er auch wütend. Natürlich fragt er sich auch, was hat mein Leben noch für einen Sinn? Und an einer Stelle, da sagt er, Gott, ja, wenn ich nicht geboren wäre, wäre das alles nicht passiert. Aber nicht, wenn ich nicht schuldig geworden wäre. Und einmal sagt er, wenn das jetzt mein Leben sein soll, in diesem Zustand, dann möchte ich sterben. Dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Er hat sich fest mit seiner Situation beschäftigt und er stellt Fragen an Gott, Kapitel 3, Vers 20 bis 26. Und er stellt sich auch Fragen zum Thema Schuld, aber er kann nicht erkennen, dass es eine Erklärung gibt für seinen Zustand. Es ist manchmal so, dass Menschen sich nur oder erst dann, wenn sie in solchen Situationen sind, sich die wichtigen und darum auch die richtigen Fragen stellen über den Sinn des Lebens, über das, was bleibt, über das, was in die Tiefe geht, über das, was hinter all dem Sichtbaren steckt. Und während Hiob die Umstände nicht einordnen kann, redet Gott trotzdem zu ihm durch die Umstände und leitet seine Gedanken in eine interessante Richtung. Nicht in Richtung eines schlechten Gewissens. Nicht in Richtung eines schlechten Gewissens. Weil sein Leben vor Gott in Ordnung war. Hier ist seine Vorbildlichkeit. Und während dem Hiob die Antworten der Freunde eigentlich nicht helfen, ihn diese zwar inspirieren, weiter über sein Leben nachzudenken, bleibt er irgendwie im Dialog mit Gott. Kapitel 6, Vers 8 bis 11, Vers 24. Dort sagt Hiob ganz explizit, dass er wusste, dass diese schweren Umstände keine Strafe Gottes für begangenes Unrecht in seinem Leben war. Das wusste er. Niemand von uns könnte so bestehen mit diesem Argument. Wir alle müssten uns in die Arme Gottes werfen, in die Arme der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes werfen, denn niemand von uns könnte so ein Zeugnis aufstellen. Ist auch interessant, dass Hiob nicht in Selbstmitleid versinkt, dass er nicht in eine Opferrolle sich hineinsteigert und jetzt sagt, ich Armer, wenn ihr wüsstet, oder ich Armer und die Schuld irgendwem oder irgendwelchen Umständen zuführt.
Er kann das aushalten. Ich weiß nicht, wie stark er gewesen sein muss, damit er hier nicht zerbrochen ist. Er kann das aushalten.
Hiob wusste, dass diese schweren Umstände keine Bestrafung Gottes waren in seinem Leben. Klammer auf, ist natürlich klar, dass wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, wenn ich über mein Leben nachdenke und es prüfe und dort, wo ich erkenne, wo es Unrecht, wo es Falsches, wo es Sünde, wo es Streit, wo es Unversöhnlichkeit gab oder gibt, das soll ich angehen. Das wäre ein anderes Thema. Aber das war bei Hiob nicht der Fall. Er hatte nichts zu bereinigen zwischen sich und Gott und zwischen sich und Menschen. Er war versöhnt. Unwahrscheinlich, dass wir Menschen, ich sage bewusst unwahrscheinlich, könnte ja sein, dass wir Menschen so argumentieren könnten in einer solchen Situation. Aber Hiob konnte das. Und irgendwie ist dieser Vers in Hiob 19, Vers 25 vielleicht eine Erklärung für uns Außenstehende, dass er an einem gewissen Punkt das so formuliert. Hiob 19, Vers 25, ich lese schon Vers 23. Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen gehauen würden auf ewig. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Dieses Urvertrauen wurde ihm erhalten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschonden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. So ein Zeugnis von seinem Vertrauen. Ja, was ist jetzt Hiobs Botschaft an uns? Schon so viele Gedanken. Und was wollen wir mitnehmen? Ich denke nicht, dass die Freunde von Hiob ihn richten wollten. Sie meinten es gut, aber sie lagen falsch. Manchmal ist das gut gemeinte besser was gut gemeintes als was schlecht gemeintes, ja. Aber trotzdem wussten sie nicht, was hier ablief. Und manchmal ist es in unserem Leben vielleicht angebracht zu fragen, kann es sein, dass ich Unrecht habe beim Beurteilen einer Situation? Kann das sein? Oder dass mein Versuch, das Verhalten anderer zu erklären, falsch ist, weil ich von Annahmen ausgehe, die falsch sind? Und hier ist mir Jesus ein Vorbild in vielem. Jesus ist das Vorbild, aber auch in dieser Sache. Obwohl Jesus wusste, was in den Menschen vorging, die ihn ans Kreuz schlugen. Obwohl Jesus wusste, was der hohe Priester dachte, der ihn verurteilte. All die Leute, die ihn angeklagt haben, Pilatus, Herodes, was die dachten. Was hat Jesus gemacht? Er hat für sie gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das beschönigt das Tun nicht. Das Falsche bleibt falsch. Aber meine Begründung, mein Erklären des Böses, auf Schweizerdeutsch würde ich sagen, verhebt nicht. Ist nicht notwendigerweise zutreffend, ist nicht notwendigerweise richtig. Und so betet Jesus, obwohl er die Menschen kennt, tiefst in ihrem Innern, ihren Gedanken, in ihrem Herzen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hiob hat das nicht gebetet für seine Freunde. Aber Kapitel 42 lesen wir, dass Hiob seinen Freunden vergibt, dass sie ihn zusätzlich verletzt haben. Und er versöhnt sich auch mit seinen Freunden. Das ist eine der Lektionen, die ich lernen will aus dem Buch Hiob. Hiob übernimmt nicht einfach die Meinungen seiner Freunde, sondern er wartet auf das Reden Gottes. Gott soll ihm erklären. Und es geschieht. Kapitel 38. Wie viele Kapitel hat Hiob? 42. Bis ins Kapitel 38 schweigt Gott. Und dann redet Gott zu Hiob. Hiob hat geahnt, da ist er, da bleibt er, da weiß er. Ich vertraue. Das hat er geahnt. Kapitel 38, vielleicht lesen wir da noch zwei, drei Verse. Vers 1, Vers 3. Gott redet mit Hiob, aber er redet als Gott mit Hiob, also als derjenige, der genau über allem steht. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, denn ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Und dann kommt etwas ganz Interessantes. Gott hat dem Hiob genau zugehört, wie Hiob sich an Gott gewendet hat. Seine Überlegungen, seine Fragen, sein Zweifeln, sein Verzweifeln. Und jetzt sagt Gott, jetzt schauen wir mal, ob du richtig geredet hast. Ich stelle dir Fragen und du antwortest mir. Gott hat auch nicht nur Geduld, also auch noch ein bisschen Humor. Ja? Der weiß auch genau, wie wir vielleicht gewisse Dinge lernen, die wir sonst anders wie nicht lernen würden. Kapitel 42, übrigens in Kapitel 40, macht Gott noch einmal das Angebot, ganz persönlich: Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist. Er antwortete darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten, und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Da erkennt Hiob, alle seine Überlegungen, die waren doch nicht richtig. Seine Erklärungsversuche waren sehr tiefgehend, sehr überlebenswichtig. Aber Gott hält auch das aus. Und dann kommen wir zu Kapitel 42. Und hier greift Gott ein und stellt alles wieder her. Und es gibt keine andere Geschichte in der ganzen Bibel, die mit einer solchen Art von Happy End endet. Bitte liest heute zu Hause die letzten 7, 8 Verse, Kapitel 42, 10 bis 17. Und ihr seht, Gott beantwortete alle Fragen, die Hiob hatte. Gott bestätigte auch, dass Hiob nicht schuld war an den Katastrophen. Gott schenkt Hiob Versöhnung mit seiner Frau. Gott schenkt Hiob Versöhnung mit seinen Freunden. Und Gott schenkt ihm neue Kinder, er schenkt ihm neuen Reichtum, also Wiederherstellung in jeder Beziehung, sozial, materiell, geistlich. Ja, was ist die Botschaft des Hiob an mich? Hiob fordert mich heraus und gleichzeitig ermutigt mich Hiob enorm, mitten in den schlimmsten Hiobs Botschaften, oder in den schlimmsten Nöten, in den schlimmsten Stürmen, an ihm festzuhalten. Wir hatten einmal eine ganz schwierige Situation. Wir haben ein Kind verloren auf dem Missionsfeld. Und ich weiß noch, in dieser Nacht sind wir hingekniet in unserer Stube und haben Gott
nicht bestürmt mit Fragen, die waren sowieso zu viel, aber wir haben irgendwann dann uns durchgerungen und gesagt, wir vertrauen dir trotzdem. Und wenn wir uns heute fragen, wie konnten wir das ertragen, dann hat uns diese Haltung Kraft geschenkt. Sodass wir nachher andere Menschen fast trösten mussten, dass das Kind bei Gott ist. Festhalten an Gott in allen Nöten. Festhalten an Gott, wenn ich es nicht verstehe. Und Gottes Absicht, so denke ich, mit Hiob ging viel weiter als sein persönliches Erleben. Wir haben dieses Buch, wir haben seine Geschichte. Wir dürfen lernen, wir dürfen erkennen, dass jede Prüfung des Glaubens nicht zum Ziel hat, uns von Gott zu trennen. Wir dürfen erkennen, dass jede Prüfung des Glaubens zu Ende geht, ein Ende haben wird. 1. Korinther 10, 13. Mit der Prüfung gibt er uns auch einen Ausweg. Darum vertrauen wir. Gottes Ziel war es, uns durch Hiob zu zeigen, es ist möglich, in den schlimmsten Prüfungen nicht einzuknicken. Es ist möglich. Es ist möglich, an Gott festzuhalten, auch wenn alle Umstände einem das Gegenteil zuschreien. Es ist möglich. Ich weiß, dass das, was Hiob erlebt hat, nicht unser Alltagserleben ist. Dass es oft um ganz kleine Dinge geht in unserem Alltag, über die wir uns ärgern, die uns stören und die uns zusetzen. Das geht bis dahin, dass wir als Christen vielleicht immer mehr Unverständnis, sogar Ablehnung, Hass, Verfolgung bekommen in dieser Welt. Wir halten an Gott fest. Er hält uns fest. Wir halten an ihm fest. Das ist die Botschaft des Hiob. Das ist nicht eine Hiobsbotschaft. Das ist die Botschaft des Hiob. Sein Zeugnis, sein Leben. Und es erinnert mich auch, was Hiob erlebt hat. Es geht um Gott. Es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Und ja, daran halten wir fest. Ich möchte ganz kurz beten, dann singen wir ein Lied und dann werden wir noch zusammen Abendmahl feiern. Lieber Vater, du Allmächtiger, so wie du dich dem Hiob gezeigt hast, hilf uns in allem und trotz allem und immer wieder neu dir zu vertrauen. An dir festzuhalten im Wissen, du weißt und du machst alles richtig. Und wenn wir das noch nicht sehen oder wenn uns in unserem Leben heute und jetzt Dinge so schwer machen, dass wir fast verzweifeln, wir entscheiden uns wieder neu, dir zu vertrauen. Du führst uns da durch und wieder hinaus und begleitest uns, kommst mit uns und lässt uns wieder in die Freude zurückkehren. Ich bitte dich, dass wir das erkennen, dass wir das erleben dürfen und wir preisen dich dafür. Amen.